Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Eine Einladung an unseren Gast, an Sharon Adler. Die stand schon einige Zeit im Raum und wir wollten sprechen über ihr Online-Magazin Aviva, über die Stiftung Zurückgeben und über jüdisches Leben in Deutschland. Und wir werden das auch alles machen. Aber am 7. Oktober gab es eine Zeitenwende mit dem Massaker der Hamas an weit über 1000 Menschen in Israel. Eine tiefe Wunde im Leben von Jüdinnen und Juden weltweit. Eine tiefe Wunde für alle Israelis und natürlich auch für Sharon Adler. Denn es gibt auch für sie ein Davor und ein Danach. Umso mehr freue ich mich, Frau Adler, dass Sie gekommen sind, um mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Berlinerin, Sie sind jüdische Deutsche mit Freunden und Verwandten in Tel Aviv und in Haifa. Wie ist denn das? Was hören Sie derzeit von dort?
Ja, wir sind nonstop mit Familie und FreundInnen in Kontakt. Die Menschen sind seitdem in einem emotionalen Ausnahmezustand, einem körperlichen Ausnahmezustand eben auch. Das ist sehr erschöpfend und sehr traumatisierend, was sich dort ereignet hat am 7. Oktober und eben auch danach. Das, was mir auffällt oder uns auffällt und was wir auch sehr bewundern hier aus der Ferne, das ist, wie die Menschen auch genau mit dieser Situation jetzt umgehen. Unsere Familie, unsere Freunde und Freundinnen, die alle sehr, sehr aktiv sind, die demonstrieren und zwar beinahe täglich für die Freilassung der Geiseln. Das ist das, was an allererster Stelle steht. Das ist etwas, was die Menschen bewegt. Die Namen jeder einzelnen Geisel, die Schicksale jeder einzelnen getöteten oder gekidnappten Person, die sich in Geiselhaft befindet, sind bekannt. Also das sind Schicksale, die eigentlich das gesamte Land bewegen und etwas zur kollektiven Geschichte auch dieses Landes ja beitragen werden, immer Teil sein werden dieser kollektiven Geschichte, jedes einzelne individuelle Schicksal.
Die deutsche Reaktion und vor allem auch die Nichtreaktion der Mehrheitsgesellschaft beobachtet Sharon Adler natürlich auch. Sharon Adler, Fotografin, Ideenfinderin und Initiatorin verschiedener Projekte, Publizistin, als Berliner Jüdin vielfältig engagiert, ist heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und eben hat sie uns ein bisschen erzählt von israelischen Freunden und Verwandten. Ein kleines Land, jeder ist irgendwie betroffen. Sie haben gesagt, die Menschen halten sehr zusammen. Jeder kennt Geschichten. Was macht das mit der Community, die ja vorher doch sehr zweigeteilt war, in der israelische Staat war sehr zweigeteilt und plötzlich haben sich alle versammelt in Trauer?
Es haben sich alle versammelt in Trauer, aber auch in Protest. Also der Protest hat nicht aufgehört, wobei jetzt der Fokus wirklich auf der Freilassung der Geiseln liegt. Und das möchte ich betonen, dass es da einen sehr, sehr großen Zusammenhalt gibt. Also jeder und jede ist jetzt derzeit auf der Straße oder stimmt sich ab mit anderen, wenn es darum geht, die Ernten einzufahren der Felder, die jetzt gerade eben nicht versorgt werden können. Die Tiere, die dort in den Ställen alleine quasi zurückgelassen wurden. Also all diese Dinge. Oder wenn es darum geht, auch die Menschen zu versorgen, die jetzt gerade ohne Heim und Haus und Kleidung und Arbeit natürlich sind. Denn viele, die in den Kibbuzim waren, die allermeisten, die überlebt haben, die sind quasi im Pyjama aus dem Haus gelaufen. Viele ohne Schuhe. Es war morgens um 7 Uhr und man muss sich das so vorstellen, dass all diese Menschen jetzt gerade quasi in Israel mehr oder weniger obdachlos sind. Die haben alles verloren. Und das ist auch etwas, was ich hier beobachte. Es gibt von vielen jüdischen Initiativen Aufrufe zu spenden, zu helfen. Und all das wird innerhalb der jüdischen Community außerhalb Israels weltweit wahrgenommen. Aber Ich empfinde das nicht so sehr in der nichtjüdischen Zivilgesellschaft.
Wenn ich da mal einhaken darf, in Deutschland, 2 Tage nach dem Überfall auf die Ukraine, gab es eine große, dabei ganz stille Demonstration hier in Berlin, Versammlung in ganz Deutschland. Nach dem Massaker hat es 2 lange Wochen gedauert, bevor überhaupt etwas Größeres an Solidaritätskundgebung geschah. Wie sehr hat Sie das erschreckt, Frau Adler?
Es hat mich getroffen und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr verwundert es mich eigentlich nicht. Die Solidarität mit Jüdinnen, Juden in Deutschland hat auch nach dem Attentat in Halle an Yom Kippur im Jahr 2019 nur einige Tage lang angehalten. Dort gab es dann auch Mahnwachen und Kerzen, die niedergelegt wurden. Aber schon einige Wochen später war es quasi ja mehr oder weniger vergessen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es hat getroffen und umso mehr möchte ich auch an der Stelle betonen, dass es in Israel direkt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine Solidaritätskundgebungen in großem Maße öffentlich gegeben hat. Und was aber die deutsche Zivilgesellschaft, die nichtjüdische deutsche Zivilgesellschaft betrifft, so muss ich sagen, ist es enttäuschend, wenn man auch betrachtet, die Organisationen, die sich nicht in irgendeiner Weise empathisch geäußert haben, also Kulturinstitutionen. Es war ja auch so, dass ein Musikfestival überfallen wurde und dort vorrangig junge Menschen ganz bestialisch ermordet wurden und oder verschleppt wurden. Und da hätte sich meiner Meinung nach auch die Kunst- und Kulturszene, die Institutionen doch positionieren können. Ja, muss man auch so ganz klar sagen. Oder vielleicht einfach Veranstaltungen zum Thema abhalten können. Und eben natürlich auch ganz klar praktisch gesehen ja zu Spenden aufrufen können, genau auch für diese DJs oder DJs, die nicht ermordet wurden, unter anderem natürlich eben auch alle Leute, die dort beteiligt waren und dazu öffentlich aufrufen. Und da ist leider gar nichts passiert.
Schweigen kann sehr laut sein. Es entzündet sich natürlich vieles an einem schnellen Ja-Aber, gesprochen wie ein Wort. Also wie haben Sie das gehört in Deutschland, dieses schnelle Ja-Aber?
Das Ja-Aber ist im Prinzip schon immer auch da gewesen, jetzt sehr, sehr verstärkt und sehr verletzend, denn dieses Ja-Aber wäre an dieser Stelle nicht angebracht gewesen. Man hätte wirklich genau die Tage direkt nach dem 7. Oktober 2023 das Ja-Aber ersatzlos streichen müssen.
Nun ist es ja passiert, Frau Adler, dieses lange Schweigen, das ist ja nicht mehr rückgängig zu machen. Und einer wie Vizekanzler Robert Habeck hat mit seinem millionenfach geklickten Video versucht, eine klare Aussage zu setzen. Und es ist ihm, glaube ich, auch gelungen. Solche klaren Aussagen, geben die wieder ein bisschen Fußboden zurück oder ist der zurzeit einfach weg?
Ich persönlich habe mich sehr über die Rede von Herrn Habeck gefreut und fand die unglaublich gut, unglaublich stark und präzise. Und ja, natürlich hätte er sie auch ein paar Tage früher noch halten können, aber vielleicht muss man sich auch erstmal selber ein paar Gedanken machen. Und ich denke, dass das, was Herr Habeck gesagt hat, wiederholt werden müsste nochmal, damit es noch einmal wieder ins Gedächtnis kommt. Das war eine Rede, die war einmalig. Und ich finde, dass auch andere sich an diese Rede hätten anschließen müssen.
Er hat ja die palästinensischen Opfer nicht ausgespart und es trotzdem geschafft, 10 Minuten zu reden ohne Ja-Aber.
Das war eine große Leistung, dass er ohne Ja-Aber gesprochen hat. Das ist übrigens auch etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, dass die Opfer in Gaza nicht ausgeschlossen werden. All die Menschen, Sie haben mich ja auch danach gefragt, wie die Menschen in Israel, unsere Freunde und Familie, die Situation empfinden, wie sie damit umgehen. Und alle, mit denen wir sprechen, alle glauben tatsächlich immer noch an den Dialog, trotz allem, was passiert ist. Sie glauben alle und sie wollen alle die Zwei-Staaten-Lösung. Was mich heute in diesem Moment auch ganz besonders betroffen macht, Das ist die Beerdigung von Vivian Silva. Vivian Silva war eine der Protagonistinnen, der Aktivistinnen von einer Organisation von Frauen, die sich Women Wage Peace nennt. Das sind jüdische, israelische Frauen und muslimische israelische Frauen, die seit einigen Jahren ganz aktiv zusammenarbeiten für den Dialog und für den israelisch-palästinensischen Austausch. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und besonders tragisch ist es, man hat immer geglaubt, sie sei gekidnappt worden, sie sei in Geiselhaft. Und seit gestern ist bekannt geworden, dass sie getötet wurde, und zwar schon am 7. Oktober.
Unser Gast ist Sharon Adler, Publizistin, Fotografin, 1962 in Berlin geboren und sehr aktiv innerhalb der jüdischen Community in ganz Deutschland. Frau Adler, Sie haben noch eine Mutter, 1935 geboren, ganz knapp dem Holocaust entkommen. Sonst war die Familie nach 1945 erstmal sehr, sehr klein. Wie geht es Ihrer Mutter zurzeit?
Meiner Mutter geht es gar nicht gut. Sie ist sehr mitgenommen von der Situation. Wir telefonieren sowieso schon immer täglich mindestens dreimal. Jetzt telefonieren wir ja mindestens 10-mal am Tag. Und sie macht sich sehr große Sorgen. Sie hat Angst um ihren Bruder und unsere Familie dort. Und sie hat Angst, was noch werden kann, was noch werden wird und ob sich das Land jemals auch wird wieder davon erholen können.
Ich frage danach, weil man ja zunehmend weiß, dass es von Generation zu Generation vererbte, weitergegebene Traumen gibt, unbewusst. Also, dass die sehr alte Menschen erinnern natürlich die Ereignisse an den Holocaust, aber trotzdem ist es so, die zweite, die dritte, die vierte Generation, es setzt sich fort, so ein Gefühl von Gefährdung, von Bedrohung, was man vielleicht gar nicht so festmachen kann, aber was da ist. Das ist ja auch eine Erkenntnis der Psychologie, dass traumatische Erinnerungen von Generation zu Generation weitergegeben werden und prägen. Haben Sie das selber erlebt in Ihrer Familie?
Ich habe das selber erlebt, weil bei uns in der Familie war die Shoah quasi immer fester Bestandteil unseres Familiennarrativs, unserer kleinen Familie, der übrig gebliebenen. Und es gab auf der einen Seite ein Schweigen, es gab auf der anderen Seite aber auch ein Sprechen. Und ich denke, dass die Beschäftigung mit diesem Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata noch nicht abgeschlossen ist, dass wir da immer noch weiter forschen müssen. Und das ist etwas, was im Prinzip jede jüdische Familie betrifft, die ja in der einen oder anderen Art vom Holocaust, von der Shoah betroffen ist.
Ich will Ihre Familiengeschichte jetzt gar nicht im Einzelnen auffächern, Frau Adler. Sie kommen aus einer Familie von Menschen, die knapp entkommen sind. Ihre Großmutter hat mit Deutschland abgeschlossen, wollte nie wieder zurück. Sie haben sie aber besucht in Israel und ich habe mich gefragt, wie ist das gewesen, als das kleine Berliner Mädchen Sharon die Oma in Israel besuchte? Oder gab es solche Besuche gar nicht?
Ich bin jedes Jahr zu meiner Großmutter nach Israel gefahren, die außerhalb von Haifa lebte, in Kiryat Bialik, und Deutsch sprach mit mir. Und man muss sich das so vorstellen, das war eine sehr ländliche Gegend, wo in dieser kleinen Straße, es war eher so ein Schotterweg, aber mit sehr schönen alten Bäumen, dort lebten ausschließlich Überlebende aus Deutschland und aus Ungarn, die sich täglich ausgetauscht haben, sich gegenseitig Essen gebracht haben, sich umeinander gekümmert haben. Und gab es keine jungen Leute im Prinzip. Also es waren die alten Überlebenden, die dort wie in so einer kleinen Gemeinschaft lebten. Und ja, meine Großmutter war sehr schlecht auf Deutschland zu sprechen. Sie weigerte sich auch, dieses sogenannte Wiedergutmachungsgeld, so hieß das ja damals sogar noch, anzunehmen. Und obwohl sie einen Anspruch darauf gehabt hätte. Aber sie las zwar deutsche Literatur, sie hörte deutsche Musik, man aß von dem Rosenthal-Geschirr, was irgendwie wahrscheinlich auf irgendeinem Markt dort gekauft wurde, was jemand dann verkaufen musste. Ich weiß, es führt viel zu weit, aber es gab dort, wo sie lebte, trotz alledem bei 40 Grad in der Hitze, bei ganz starkem Wüstenwind, immer noch so etwas wie so ein kleines Berlin.
Das interessiert mich sehr. Das führt nämlich eigentlich gar nicht so weit. Ich habe mir nämlich versucht vorzustellen, wie das ist, wenn das kleine Berliner Mädchen oder der Berliner Teenager Sharon, die Deutsche, nach Israel fährt zur Oma, die sie dann auch wieder abgibt nach Deutschland. Das muss eine seltsame Atmosphäre gewesen sein.
Ja, das ist jetzt tatsächlich sehr persönlich und privat. Ich kam und habe meine Großmutter erinnert an Deutschland. Sie wollte ja nicht daran erinnert werden. Sie wollte ja im Prinzip gar nicht mehr so unbedingt mit Deutschland oder auch mit Berlin vor allen Dingen konfrontiert sein. Trotzdem gab es viele Briefe, die sie mit ihrer Mutter ausgetauscht hat. Die beiden haben sich danach auch nie wieder gesehen. Und mit meiner Mutter, die ja lange Zeit auch in Israel gelebt hat, die ja Ende der 50er wieder nach Europa zurückgegangen ist. Aber es war schwierig.
Es war schwierig. Die Atmosphäre zwischen ihnen.
Die Atmosphäre war wahnsinnig schwierig. Also es schwebte über allem wirklich die Trauer.
Auch eine verbitterte Frau, der da so ein kleines Mädchen gegenüberstand, das ja leben will.
Ja.
Und das Deutsche ist, völlig klar.
Ja, ja. Ich war aber eher eigentlich so ein irgendwie schüchternes Mädchen, jedenfalls zu der Zeit. Das legte sich dann zum Glück irgendwann. Aber sie war tatsächlich, sie war verbittert, weil sie hatte einfach andere Pläne. Und das wurde ihr genommen. Also ihr wurde ihr Leben, ihr Lebensziel, ihr Berufsziel im Prinzip auch wirklich genommen. Sie musste emigrieren und vollkommen neu anfangen. Und das war etwas, was ihr, glaube ich, sehr zu schaffen gemacht hat.
Sharon Adler arbeitet gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung an einem erzählenden Geschichtsprojekt, so will ich es mal nennen. Jüdinnen in Deutschland nach 1945, Erinnerungen, Brüche, Perspektiven, so heißt es. Das sind Gespräche mit ganz unterschiedlichen Frauen, jungen, alten, unterschiedlichste Berufe und Werdegänge, alle eint, dass sie Jüdinnen im heutigen Deutschland sind. Was an diesen Erzählungen, Frau Adler, interessiert Sie eigentlich immer wieder neu und überrascht Sie vielleicht auch?
Es ist eine sehr, sehr große Vielfalt, die wir abbilden in diesem Projekt, zu dem mich Anja Linnekugel eingeladen hat. Sie ist Referentin des Deutschlandarchivs der Bundeszentrale für politische Bildung hier in Berlin und wir kannten uns schon. Und das will ich vielleicht noch kurz erklärend dazu sagen. Sie hat unter dem Eindruck des Attentats in Halle an Yom Kippur und dann im Bewusstsein des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht dieses Projekt ins Leben gerufen.
Also sowohl feministisch als auch jüdisch gedacht.
Ja. Ja. Kam sie eben auf die Idee, unter diesen beiden Vorzeichen so ein Projekt zu machen, beziehungsweise einfach mal Jüdinnen in den Fokus zu setzen.
Es geht tendenziell von Deutschland wird nie meine Heimat sein, bis zu ich bin stolz, jüdische Deutsche zu sein. Es ist wirklich alles dabei, ein Projekt, das immer weitergeht. Es finden sich ja immer neue Gesprächspartnerinnen. Was erhoffen Sie sich davon auf lange Sicht, Frau Adler?
Das Engagement von Jüdinnen in Deutschland nach 1945 sichtbar zu machen. Denn was mich persönlich immer wieder in jedem Gespräch mit jeder einzelnen Interviewpartnerin beeindruckt, das ist dieses ehrenamtliche Engagement für die jüdische Community, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen für die Zivilgesellschaft. Das ist etwas, was alle Frauen wirklich eint. Und ich denke, dass es tatsächlich an der Zeit ist, genau dieses Engagement mal sichtbar zu machen. Denn viele knüpfen auch an das, was vor 1945, vor 1939, vor der Vertreibung und Entrechtung, Deportation angestoßen wurde. Ob das jetzt Wissenschaftlerinnen waren, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen etc. oder Frauen, die sich in der Sozialarbeit engagiert haben. Da gibt es sehr viele, die sich da engagiert haben und die quasi auch die Vorläufer sind nicht-jüdischer Organisationen heute.
Warum eigentlich nur Frauen? Es gibt doch auch Männer, die was zu erzählen hätten. Jetzt lachen Sie zum ersten Mal in unserem Gespräch.
Man muss sich ja nur mal vielleicht selber die Frage stellen, wie viele Menschen schon von Walter Benjamin gehört haben und wie viele von Dora Sophie Kellner. Und wer die Frage dann mit... Na, ich habe ja noch gar keine Frage gestellt. Aber würde ich diese Frage stellen, und manchmal tue ich das auch, dann, sage ich mal, 100% aller Befragten kennen Benjamin, aber Dora Sophie Kellner kennen eben wenige. Die Leistungen von Frauen, ob jetzt jüdisch oder nicht jüdisch, sind per se nicht so sehr abgebildet wie gewünscht.
Kurzum, für Männer gibt's schon genug. Dann bleiben wir mal bei der frauenbewegten Seite von Sharon Adler. Es gibt seit vielen Jahren eine Online-Plattform, die sie initiiert haben. Aviva. Und ich mag das Wort so gerne angucken, weil es vorwärts und rückwärts gleich geschrieben wird. Weiß aber weder genau, was Aviva ist, noch was es bedeutet. Erzählen Sie es mir. Aviva.
Aviva ist ein Frauenvorname, hebräisch, und bedeutet übersetzt Frühling. Tel Aviv, der Frühlingshügel.
Ach so, nicht von besonders lebendig oder so, was man vielleicht vermuten würde. Aviva, der Frühling, ist eine im weitesten Sinne Frauenplattform. Wollten Sie eine Zeitschrift machen, die Sie selber lesen wollten, und wurden bei Brigitte nicht fündig? Oder wie kam das zu Aviva?
Genau, die Frauenzeitschriften, die ich damals neben der Brigitte gelesen habe, war zum Beispiel die Emma oder die Marie Claire oder auch die Vogue. Die haben sehr gute Reportagen gebracht damals. Nicht nur Mode und High Fashion und so weiter, sondern eben tatsächlich auch über arbeitende Frauen etc. Da kamen mir die Jüdinnen aber nicht genug vor. Und wenn, dann waren es eben nicht die lebenden Jüdinnen, sondern tatsächlich eben genau die, vielleicht in den goldenen 20ern, die schillernden Schauspielerinnen. Und ich wollte etwas machen, wo auf der einen Seite die Jüdinnen vorkommen und ihr Leben und ihr Wirken heute, so wie eben auch in dem Projekt bei der BPB, und fand das aber leider nirgendwo.
Das heißt, Sie mussten selber was erfinden, was Sie selber lesen wollten.
Richtig, genau.
Ja, aber ich meine, es sind Sachen drin, Work and Life, es ist aber auch Sport drin, Kultur. Es ist ein relativ handfestes Magazin, wenn ich mir das anschaue. Es ist lebenspraktisch.
Aber ja, es war mir von Anfang an wichtig, dass es jetzt nicht ein jüdisches Magazin ist. Es war mir wichtig, ein Frauenmagazin zu machen oder ein Magazin für Frauen, eine Zeitschrift für Frauen. Denn auch in der jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung kam damals, heute ist es etwas anders, aber damals kamen mir die Frauen tatsächlich auch noch nicht genug vor. Die wurden meiner Meinung nach insgesamt nicht ausreichend abgebildet. Und ich wollte dann eben so eine bunte Mischung machen, aber natürlich für alle Frauen und nicht ausschließlich jüdische Themen abbilden. Allerdings ergänzend dazu noch, eben doch jüdische Themen auch für eine nicht-jüdische Leserinnenschaft deswegen, weil es da Lücken gibt, Bildungslücken. Es wissen einfach viele nicht-jüdische Menschen nicht genug, meiner Meinung nach,
da
über jüdisches Leben.
Da passt dann rein. Die genauen Anklickzahlen weiß ich auch nicht, habe aber gestern noch ein bisschen rumgeforscht und kann das jetzt nicht pro Seite sagen. Jedenfalls, es wird mehr angeklickt, als die jüdische Community groß ist. Das heißt, es muss ja auch geklickt werden von Frauen oder Männern, Mitlesern, die nicht jüdisch sind. Was finden die bei Aviva?
Literaturhinweise, Kulturhinweise. Also wir haben jetzt gerade eine kleine Rezension eines Filmes, der mir auch am Herzen liegt. Deswegen spreche ich jetzt auch gerade darüber. Miss Holocaust Survivor, ein wunderbarer Dokumentarfilm über einen einzigartigen Schönheitswettbewerb, der auch in Haifa stattfindet, und zwar ausschließlich mit Shoah-Überlebenden.
Die aussagekräftigen Falten schöner alter Frauen?
Ja, es geht vor allen Dingen auch um deren Leben nach dem Überleben und natürlich auch wieder um Traumata. Also viele dieser Frauen hatten, als sie jung waren, nicht die Gelegenheit zu leben oder sich schön zu fühlen. Und das ist ein Wettbewerb, der ja öffentlich stattfindet, wo sie auf einer Bühne stehen und wo sie auch über ihre Geschichten sprechen. Es geht nicht nur um die äußere Schönheit, es geht um das Innere eben auch. Sie sprechen erstmalig auch vor der Kamera über das, was ihnen an Schrecklichem widerfahren ist, wie sie überlebt haben. Die eine zum Beispiel erzählt, wie sie 19 Monate mit ihrer Familie in einem Erdloch versteckt gewesen ist, als junges Mädchen, und wie sie dann sich aus lauter Verzweiflung das Leben nehmen wollte und die einzige Möglichkeit aber darin sah, dass sie die Knöpfe ihrer Jacke, das war so ein alter Fetzen, den man irgendwo gefunden hat, die hat sie abgerupft, geschluckt und dann versucht, sich so das Leben zu nehmen.
Eine schreckliche Geschichte, aber trotzdem eine Filmempfehlung, eine, glaube ich, tief empfundene Filmempfehlung von unserem Gast, von Sharon Adler. Sharon Adler ist ein sehr umtriebiger Mensch in der deutsch-jüdischen Community hier in Berlin, eine große Anstoßerin, eine Ideengeberin, und bis vor dem 7. Oktober hätten wir vielleicht, so nicht ausschließlich, aber doch vorrangig, ein hoffnungsvolles Gespräch führen können, wie jüdisches Leben in Deutschland wieder wächst und gedeiht, allen antisemitischen Tendenzen zum Trotz. Jetzt können wir das so nicht, zumindest nicht so einfach. Frau Adler, haben Sie den Eindruck, auch mit all Ihren Projekten, Sie fangen wieder bei Null an? Oder wissen Sie das im Moment noch gar nicht, nach diesem Schock vom 7. Oktober?
Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, in dieser Zeit überhaupt sich aufs Arbeiten zu konzentrieren. Ich muss sagen, dass meine Gedanken doch ständig woanders sind, nur nicht da, wo sie sein sollten. Aber es ist eben so tatsächlich, dass gerade in meiner Arbeit beschäftige ich mich ja auch mit jüdischen Themen. Und deswegen bei mir greift einfach das eine auch in das andere über. Alles ist miteinander in irgendeiner Weise verzahnt, vernetzt und hat miteinander zu tun.
Im Moment ist da ein Block, eine Leere. Ich dachte zum Beispiel an ein Projekt, was Sie angestoßen haben, was ich spontan sehr, sehr schön fand, nämlich Shalom Aleikum. Jüdische und muslimische Mädchen bilden ein Tandem, lernen sich kennen. Und ich habe mich sofort gefragt, verzeihen Sie, liegt das jetzt auf Eis? Geht das noch?
Das Projekt habe ich 2014 ins Leben gerufen und dann ein Jahr lang durchführen können. Und nun ist es leider so, ich konnte das Projekt danach sowieso nicht mehr durchführen. Aber ich denke, jetzt hätte das seine absolute Berechtigung und wäre sehr, sehr notwendig.
Aber es hat ja was wie, so ein bisschen die Richtung wie Daniel Barenboim, der sagt, bei mir müssen Araber oder dürfen Araber und Juden an einem Pult Geige spielen. Und das geht nicht immer so, dass man denkt, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber sie tun es und es wächst da etwas draus, dass sie es tun. Ja. Insofern wäre ja so ein Projekt im Moment nötiger denn je.
Ich weiß auch, dass viele der Frauen, die ich damals miteinander gematcht habe, quasi in einen direkten Zweierdialog gebracht habe, heute miteinander immer noch in Kontakt sind. Und das ist natürlich großartig. Also ich überlege mir jetzt tatsächlich an dieser Stelle schon, dieses Projekt nochmal wieder ins Leben zu rufen. Und es war damals nicht alles einfach und es wird auch heute, besonders heute, nicht einfach sein. Aber ich denke, dass es notwendig ist, weil gerade der Dialog ist etwas, auch wenn er schwierig ist, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, das ist das einzige, unsere einzige Chance, die wir haben.
Und wenn man mit Sharon Adler spricht, dann muss man auch eine Stiftung benennen, die muss ihren Platz finden hier. Zurückgeben heißt sie, initiiert von Hilde Schramm, deren Vater ein hoher Nazi-Architekt war und die sehr bewusst ihr Erbe nicht angetreten ist, weil sie wusste, dass was sie bekommen sollte, dass der Vater das aus Unrecht und Gewalt gegenüber Juden bekommen hat. Drei geerbte wertvolle Bilder bildeten den Grundstock dieser Stiftung, die seit 30 Jahren existiert, Stiftung zurückgeben, und Sie, Frau Adler, sitzen dieser Stiftung ehrenamtlich vor. Nun haben ja die allerwenigsten Menschen, ob jüdisch oder nicht, zu Hause einen geraubten Picasso an der Wand, und Provenienzforschung ist aufwendig, teuer, können sich viele Privatleute gar nicht leisten. Geht es bei Zurückgeben eigentlich in erster Linie darum, wie wertvoll der Gegenstand war, der zurückkommt, oder ist das Wesentliche die, ich sag mal, eigene Recherchereise ins eigene Familienleben? Was ist der Kern davon?
Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich genau die Beschäftigung nichtjüdischer Menschen mit dem Familienbesitz. Also woher stammte das Buffet, woher das Küchenbuffet, woher stammte das Klavier oder der Stuhl oder das Buch oder die Porzellanvase? So ganz kleine alltägliche Dinge sind es, die ich gerne in den Blick tatsächlich richten möchte, weil mir geht es eben genau nicht um den Picasso-Klee oder Klimt.
Die hat eh keiner.
Wer hatte den schon? Das würde jetzt meiner Meinung nach auch wieder befeuern, dieses Klischeebild der reichen Juden, die ja sowieso alles besaßen. Das waren also große Ausnahmen. Das muss man auch sagen. Oder vielleicht einfach mal den Blick in den beruflichen Weg der Großeltern oder Urgroßeltern zu richten, die vielleicht an Universitäten beschäftigt waren und vielleicht da mal zu gucken, ab wann. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Indiz, um zu schauen, hatte diese Stelle, diese Professur vielleicht eine jüdische Professorin vorher oder ein jüdischer Professor, ist mein Urgroßvater oder Urgroßmutter da reingerutscht. Es ist ja so, dass allen Jüdinnen und Juden ihre berufliche Grundlage auch entzogen wurde und damit natürlich auch eine wirtschaftliche Existenz. Aber das würde ich jetzt auch gerne auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Die Stiftung Zurückgeben beschäftigt sich nicht ausschließlich mit Provenienzrecherchen. Klar, der Name Zurückgeben wurde geprägt übrigens von Margaret Markus, die sich im Übrigen mit transgenerationaler Weitergabe von Traumata beschäftigt, bei Jüdischen, bei Shoah-Überlebenden. Sie prägte diesen Begriff Zurückgeben mit dem Blick auf das kontaminierte Erbe. Und dieses kontaminierte Erbe bezeichnet genau eben dieses Erbe, das im Prinzip in beinahe allen nicht-jüdischen Haushalten seinen Platz bekam. Heute zu finden in Antiquitätenläden, im Trödel, bei Bares gegen Rares, solchen Dingen. Und die Hauptaufgabe ist aber, und war es auch von Anfang an tatsächlich, Stipendien zu vergeben an jüdische Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Also Stiftung Zurückgeben, Stiftung zur Förderung jüdischer Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen.
Also es hat einen Blick nach hinten in die Geschichte und einen Blick nach vorn, zurückgeben und weitergeben. Zwei Dinge, die Ihnen dabei wichtig sind. Sharon Adler heute zu Besuch im Deutschlandfunk Kultur. Ein Besuch, der ihr nicht ganz leicht fällt. Das hat sie uns vorher gesagt. Umso froher bin ich, dass sie ihn gewagt hat. Sharon Adler, jüdische deutsche Publizistin, Berlinerin. Es gibt ja derzeit wieder rund 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland, eine ganz vielfältige und äußerst diverse Gemeinschaft. Die sind ja gar nicht alle religiös gebunden. Also ich habe es gestern nochmal nachgeschlagen, in den jüdischen Gemeinden sind ungefähr 90.000 Menschen organisiert. Also die anderen sind so verschieden wie alle anderen auch. Es gibt trotzdem ein gemeinsames Bild, das man mit Juden in Deutschland immer wieder verbindet, nämlich das Bild vom vorsichtshalber gepackten Koffer. Hat dieser Koffer seit inzwischen 4 Wochen wieder an Bedeutung, 5 Wochen wieder an Bedeutung gewonnen?
So verrückt sich das anhören mag, ich würde jetzt am liebsten eher heute als morgen nach Israel fahren, um da einfach mit anzupacken. Das hat jetzt vielleicht weniger mit dem gepackten Koffer und mit einer Flucht zu tun, als mit dem Bedürfnis, dort zu helfen.
Ich meinte den gepackten Koffer natürlich auch als Symbol dafür, Deutschland schnell wieder verlassen zu können. Wie steht es denn vor dem Hintergrund dessen, was Sie uns erzählt haben, auch von dem Hintergrund einer mangelnden Empathie aus Ihrer Sicht? Wie steht es um den gepackten Koffer?
Berlin ist meine Heimatstadt. Ich sehe meinen Platz auf jeden Fall hier. Meine zweite Heimat, wenn man so mag, dann ist es tatsächlich Israel. Das ist der einzige Ort, an den ich emigrieren würde, wenn ich es tun würde. Ich denke, dass ich hier sehr viel bewirken kann. Und wenn ich weggehen würde, wohin wäre das? Es gibt nur diesen einen Ort. Es gibt auch nur dieses eine Land im Prinzip für Juden, Jüdinnen weltweit. Antisemitismus gibt es überall, auf der gesamten Welt, nicht nur in Deutschland. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass der gepackte Koffer Er mag zwar imaginär irgendwo vielleicht auch immer da sein. Man muss schnell abhauen können. Man muss die Möglichkeit haben, schnell aus einer Gefahrensituation zu gehen. Und wir sehen ja, was gerade in Europa vor sich geht. Aber nochmal, Antisemitismus hat es leider schon immer gegeben. Es wird ihn immer geben. Und das hat Ursachen, die wir jetzt heute in dieser Sendung nicht werden ausgiebig besprechen und klären können, vor allen Dingen.
Frau Adler, ich hoffe, dass Sie bleiben. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sharon Adler war das, Publizistin, Fotografin, jüdische Deutsche, Berlinerin, alles zusammen seit 1962. Und ich freue mich, dass Sie hier waren. Danke.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.